Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 235. Was eine grandiose Zahl. Heute mit dabei der Herr Marvin.
Hi, hi, hi.
Zurückgekehrt irgendwo aus dem Niemandsland der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und dann haben wir noch den Herrn Basti, der irgendwie so halb angezogen auf der Couch rumlümmelt.
Gute. Ich habe gedacht, du meinst mit dem aus dem irgendwo aufgetauscht. Ich habe jetzt gedacht, jetzt muss ich jetzt schon gute Sage, aber es ist gut, dass der Dennis gemacht hat.
Nein, nein, da meine ich Dennis und die verspätete WhatsApp-Kommunikation.
Ach so, ja.
Stimmt. Ja, das wird heute eine ganz, ganz langweilige Folge. Der geschätzte Herr Lausternippes beschwert sich ja immer, dass wir ganz langweilige Folgen nur liefern würden, wenn die Eintracht nicht verloren hat am letzten Wochenende. Wie langweilig sind wir denn nach dem erfolgreichen 1:0 über Schalke?
Super langweilig.
Super langweilig. Ja,
also wenn Herr Lausternippes unbedingt will, also es gibt ein paar Sachen, die wir besprechen können, die auch noch negativ sind. Also extra für ihn könnten wir ja mal heute die Einkaufspolitik der Eintracht beleuchten.
Da kommen wir gleich dazu, aber lass uns doch vielleicht einfach mal über das Spiel sprechen. Ich habe es jetzt nur in der Zusammenfassung und stellenweise über den Live-Ticker verfolgt, aber die erste Viertelstunde scheint da ja schon irgendwie der Baum gebrannt zu haben, oder?
Die ersten 20, 25 Minuten waren im Endeffekt von der Frankfurter Eintracht richtig, richtig erste Sahne.
Beraten.
Und auch da waren auch spielerische Stafetten dabei, die ich so weiß Gott nicht erwartet hätte. Also ich muss sagen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, eigentlich über die ganze Zeit, aber gerade natürlich in den 25 Minuten, war das Offensivzusammenspiel. Gacinovic, Meier, Rogota, das waren echt, also Meier und Rogota, dass die jetzt in dieser Zeit schon so gut harmonieren. Wir müssen sehen, ob die das überhaupt über die nächsten Spiele retten. Aber wie das sich am Samstag angesehen hat, es war richtig gut. Und da habe ich echt eine große Hoffnung. Du merkst, dass Rogota ein feiner Fußballer ist. Meier ist sowieso unser feiner Füßler, auch wenn er mal einen Elfmeter verschießt. Kommen wir auch gleich noch zu. Aber das sah sich gut an. Auch Hasebe war top on game, hat richtig gute Flanken zum Teil geschlagen. Gacinovic war sehr umtriebig. Also da muss ich sagen, vom Offensivbereich war das richtig ansehnlich.
Ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war, aber in irgendeinem, den ich die Woche gehört habe, haben sie Alex Meier den kleinen Zlatan genannt.
Ja, wahrscheinlich nur wegen der Frisur, ja.
Ja, gut. Aber gerade Rogota, das konnte man auch so ein bisschen in den Zusammenfassungen sehen. Also allein diese Geschichten, wie der den Ball da, auch jetzt nach dem Pokal, wo er das ja auch gemacht hat, den Ball dann da so runterfischt und dann da auch nochmal so querlegt auf Meier, der dann das Ding halt irgendwie nicht reinbringen kann, und Gacinovic mit der Hacke. Also da war schon viel Schönes dabei.
Ja, der Marvin und ich mussten, der Marvin und ich waren ja zusammen im Block mal wieder. Und wir haben uns auch, wir mussten uns auch immer wieder sagen, ey, die Eintracht ist echt gut. Also als wenn wir es selber nicht glauben konnten, also wie die losgelegt haben. Also so von wegen, ey Marvin, die sind echt gut, oder?
Ja,
so,
richtig. Ja.
Und das war so unglaublich, das in der Form, wir haben ja probiert, ein bisschen optimistisch zu sein, aber da ist ja dann auch viel Hoffnung immer dabei. Aber in der Form hätte ich das ehrlich gesagt nicht erwartet. Was Marvin angesprochen hat, dass für Gotha und Meier so gut zusammengespielt haben, Gacinovic scheint endlich angekommen. Auch wenn man natürlich alles nach unter Vorbehalt sagen muss, weil es erst ein Spiel war und wir auch nicht wissen, wie die sich präsentieren würden. Am Ende kann es ja sein, dass Schalke so wie Borussia Dortmund in dem Jahr ist, wo Klopp dann gegangen ist, dass sie plötzlich sagen, ja okay, im Nachhinein war es klar, dass du gegen Schalke gewinnst. Weiß man nie. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir das vorne sehr, sehr gut gefallen hat. Die Eintracht hätte nach 20 Minuten ehrlich gesagt 3-0 führen können. Also ja. Die haben losgelegt, wo du gedacht hast, boah. Und dann war ja noch dieses, was war das, Abseits oder was war Abfolge?
Boah, das war so ärgerlich.
Das war Einwurf, genau. Der war genau. Über der Linie.
Ball war am Aus. Ja, das genau. War sehr, sehr ärgerlich.
Aber da ganz schön spät gepfiffen, fand ich.
Ja, also, das fand ich auch. Aber trotzdem, wie er da den Verteidiger von Schalke dann da stehen lässt und das Ding noch reinbringt, also...
Wie er den nass macht, brutal geil.
Wie er den nass gemacht hat und noch ins lange Eck. Du hast gedacht, boah, geil, endlich ist hier mal wieder ein geiler Spieler. Und bei Rogota habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, das hatte ich schon in Magdeburg, dass hier mal wieder ein eiskalter Vollstrecker ist. Und natürlich, Meier ist immer da gewesen, aber ich meinte jetzt so einen richtigen Stürmer. wo
wir wirklich Qualität, ja, es ist wirklich, es ist tatsächlich, nur um da auch mal drauf zu sprechen zu kommen, wir haben ja die ganze Zeit Angst gehabt, oh je, jetzt machen wir es nur über Kampf, Kovac steht für Kampf, genau. Kovac steht für rennt euch die Lunge raus und presst, bis ihr umfallt, aber wir haben gesehen, diesmal, klar, Schalke hat uns auch gelassen, Schalke war grauenvoll schlecht auch, also natürlich ist man auch immer nur so gut, wie er der Gegner spielen lässt, die Schalke haben in den ersten 20 Minuten gar nichts auf die Reihe bekommen, dadurch sah das natürlich auch noch besser aus, was wir da gemacht haben. Aber die Qualität war tatsächlich mal was ich seit langem nicht mehr gesehen habe, außer Meier mal ausgenommen. Aber gerade wovon ihr auch redet, Hargota schon bei dem Pokalspiel eine klasse Aktion gehabt, da natürlich auch noch ein Törchen gemacht, das war natürlich auch eine feine Sache. Aber diesmal auch, war natürlich Situationen, hast auch an der einen Stelle mal ein bisschen Pech, dann kommt doch noch ein Fuß dazwischen. Das Ding, wie ihr sagt, hätte nach 20 Minuten 3-0 stehen können und keiner hätte sich beschweren dürfen von der Schalke-Seite.
Zumindest halt ein 2-0 wäre gut gewesen, ja. Also ein 2-0 wäre auch in der Höhe zu der Zeit auch verdient, ja. Muss man sagen.
Oder alles ja noch auf die Latte gesprungen auch irgendwann.
Das auf die Latte, richtig, ich erinnere mich an eine gute Szene, wo Fährmann toll pariert hat. Der hat dann noch gerade irgendwie an die Latte gewuchtet, den Ball. Das war ziemlich am Anfang. Also da waren wirklich richtig gute Chancen einfach dabei. Und die Eintracht hat offensiv wirklich gezeigt, dass sie nicht nur da sind, um zu kämpfen, sondern wirklich auch spielerische Akzente setzen können. Ich muss sagen, ich war einfach insofern positiv überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, Rebic fällt aus. Wie kann das kompensiert werden? Weil wir haben ja dadurch, dass wir Aigner nicht haben und Rebic dann ausfällt, war auf der Rechtsaußenposition für mich ein bisschen Vakanz. Das konnten wir insgesamt sehr, sehr gut stopfen. Also insofern, ich war zufrieden. Und das erste Mal, wo ich mich wirklich geärgert habe, neben der Tatsache, dass wir natürlich eigentlich es nicht geschafft haben, frühzeitig zu erhöhen, war dann halt, als wir mitten der zweiten Halbzeit einfach den Elfmeter nicht verwandelt haben von Meier.
Bei dem man sagen muss, dass man den unter Umständen auch gar nicht hätte geben können, weil Gacinovic vorher den Ball mit der Hand.
Na, siehst sehr du, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das habe ich auch nicht mitbekommen.
Ja, das sieht man auch erst in der Wiederholung. Also er hat den Arm schon oben und lenkt quasi den Ball, der so ein bisschen Richtung Auslinie, also Torauslinie hinten geht, lenkt da mit dem Arm so ein bisschen nach vorne. Also und danach kommt halt das Foul. Also war halt auch Glück dabei, von daher bin ich da jetzt nicht so sauer drum, dass der Meier den nicht verschossen hat, zumal am Ende ja dann auch nichts für uns passiert ist, aber auch...
So kann man es halt immer sagen.
Genau, weil man halt auch sagen muss, dass Radetzky ja dann auch noch die eine oder andere Situation hatte, dieses Handballding da am Ende, wie er den Ball dann da wieder rausholt, wo du eigentlich auch denkst, naja, der muss jetzt quasi eigentlich drin sein.
Das wäre so, das war für mich die Szene des Spiels überhaupt, wie er da den Arm hochreißt, wo diesen, ich glaube, die haben einen Freischuss gehabt, der kurz ausgeführt war, oder?
Genau,
wo die, so ein Steckpass an der Mauer vorbei. Genau, da habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein Ding, wo du denkst, ja, okay, jetzt gehen wir es doch noch ab.
Scheiße,
das genau, war doch auch das war doch der Freistoß, nachdem Hector die rote Karte
bekommen hat. Ja, richtig, genau, der 79.
Genau. Das wäre typisch Eintracht gewesen, wenn du in einer Situation alles wieder einreißt. Das wäre so,
richtig.
Da du hast als Eintracht-Fan immer noch mal 50% mehr Angst als eh schon. Also wenn du einen normalen Fall in Anführungszeichen hast. Weil du denkst, ja, das wäre jetzt wieder ganz klar. Das ist wieder ganz klar. Sie spielen so gut, machen das 2-3-0 nicht. Dann gibt es eine dumme rote Karte für einen übrigens. Da werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber sprechen, weil Marvin nicht im Stadion es schon gesagt haben, dessen Leistung trotzdem nicht geschmälert werden sollte. Weil der bestimmt haftet ihm jetzt das Ding an, oh, der neue Zambrano ist da. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Aber er hat an dem Tag ein Riesenspiel gemacht. Deswegen würde ich auf ihn ungern was kommen lassen. Und er musste dieses Foul auch nehmen. Also wir dürfen nicht vergessen, das war eher fürs Team das Ding. Weil ansonsten ist er allein aufs Tor. Alles richtig gemacht, finde ich. Und ja, aber um wieder auf die Ursprungsszene zu kommen, was Radetzky da macht, ist geil. Und das sind dieser Torwart, der bringt dir Punkte, faktisch. Das kannst du endlich mal fast messen. Das kannst du fast messen, wie dieser Kerl auch in der Vergangenheit schon. Der kam hierher und jeder hat gedacht, oh, Spider-Man, der ist ein cooler Typ, aber ist ein bisschen dünn. Und du hast nie das Gefühl gehabt, dass es so ein Eindruck entsteht, als wenn Manuel Neuer vor dir steht, weil er halt so dünn ist. Aber der ist in 1-gegen-1-Situation, ist er mit der beste Torwart der Bundesliga, was er alles von seiner Statur her gar nicht ausstrahlt, ist er trotzdem. Und ich glaube, das gibt auch der Mannschaft, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Sicherheit, weil du jetzt das Gefühl hast, wenn du mal einen Fehler machst, ist nicht gerade alles verloren.
Ja.
Und ich hoffe, schade, dass jetzt Länderspielpause ist, aber ich hoffe, dass die Eintracht das mitnehmen, weil aus dem Spiel kannst du so viele positive Sachen ziehen. Und da gibt es noch ganz viele, wir werden nachher noch auch über die Fans sprechen, aber du kannst aus dem Spiel auch spielerisch jetzt erstmal, um das gesondert zu besprechen, echt viele coole Sachen mitnehmen. Natürlich gab es, es war der erste Spieltag, natürlich gab es auch schlechte Sachen, aber ich werde jetzt erstmal positiv bleiben und kurze lustige Anmerkung noch. Also mir war es ganz recht, dass der Meier verschoss hat. Gestern hat er meinen Tipp nicht kaputt gemacht.
Ja, also ich will noch mal ganz kurz auch auf Fradetzky zu sprechen kommen, denn mir ist in der Woche zuvor halt schon aufgefallen, nicht nur auf als Spieler, der uns der uns das Weiterkommen im Pokal gesichert hat, so muss man es ja auch mal sagen, in der Woche zuvor. Aber auch seine deutliche Ansprache, wo er gesagt hat, das ist viel zu wenig gewesen, sowas können wir uns normalerweise nicht erlauben und da hat er keinen Bock drauf, fand ich toll. Und da siehst du, wie ein Spieler innerhalb kürzester Zeit eigentlich zu jemandem wird, der wirklich hier Verantwortung übernimmt, aber auch Bock hat und gleichzeitig auch seine Stimme erhebt, wenn er denkt, dass Dinge nicht so gut laufen.
Ja. Aber auf eine positive Art. Ich finde bei ihm cool, genau. Ich finde cool, dass er es auf eine positive. Der ist nicht der Mahner, wo du oft sagst,
Das ist ja auch ein Grinsekatze, der Typ.
Genau.
Der grinst ja auch den ganzen Tag.
Das macht doch ganz viel in der Kommunikation aus, wenn so einer was Negatives anspricht, als wie wenn einer, wenn du das Gefühl hast, ja, der meckert die ganze Zeit. Sondern genau, wenn so einer was sagt, der kann das besser verpacken. Und Kommunikation ist, glaube ich, echt wichtig, weil es kommt ja nicht nur immer auf dieses Thema an, was du ansprichst, sondern auch, wie du es ansprichst. Und ich glaube, er ist echt ein cooler Typ. Wenn er was sagt in der Mannschaft, dann wird das nicht irgendwie für Zündstoff sorgen, sondern der probiert das, glaube ich, der hat so einen positiven Ansatz, glaube ich. Also der ist nicht so einer, der sagt, hier, was machst du für einen Scheiß, sondern sagt, ey, nächstes Mal machen wir es noch geiler. So, also um es jetzt mal.
Ein Ding schon innerhalb der Mannschaft, ja.
Er ist halt nicht so der klassische Nörgler. Also du merkst halt schon, dass er Dinge halt mit einem klaren Ziel anspricht, was halt auch dann einfach bei den Leuten ganz anders ankommt und dann nicht so dieser Dauernörgler ist, der ständig und an allem irgendwas auszusetzen hat. Ich glaube, das macht einfach auch extrem viel aus.
Und er hat uns definitiv auch am Samstag wieder den Sieg festgehalten, gerade mit der Szene in der 79. Minute. Muss aber auch sagen, dass ansonsten mir die Schalke nicht gut in der Offensive gefallen haben. Also ich will die Leistung der Eintracht gar nicht schmälern, aber man muss wirklich sagen, ich glaube, ersten Spieltag gegen den FC Schalke 04 gespielt haben, denn die haben sich wirklich noch nicht so eingefunden, wie sie, glaube ich, gerne erhoffen. Ja.
Das ist wirklich das Glück des frühen Loses, ja.
Ja, und das ist super. Ja, auf jeden Fall. Also da ging ja gar nichts zusammen. Natürlich Max Meyer jetzt auch nach der ganzen Zeit U21, also hier Olympia und so weiter und so fort. Aber da waren halt auch andere. Choupo-Moting, muss ich sagen, war für mich noch so einer der Aktiveren, der immer aufgetaucht ist. Aber Hüntelaar, also ich muss jetzt nicht jeden Spieler einzeln durchgehen, muss aber sagen, Schalke ist noch sehr ausbaufähig. Habe aber auch das Gefühl, die machen sich jetzt auch nicht verrückt nach dem einen verlorenen Spiel. Aber für uns war es gut.
Ich habe schon das Gefühl.
Ja, okay. Okay, also um jetzt nochmal zurückzukommen, für mich ist es wichtig, wir haben jetzt 3 aus 40 Punkten und das ist gut. Jetzt noch 37 und dann sind wir auch für diese Saison safe. Also mein Ziel ist echt diese Saison 40 Punkte und jetzt haben wir 3 aus 40 und das ist doch schon mal ein guter Start.
Uneingeplante Punkte, denn es kann mir ja keiner erzählen, dass jetzt wirklich jeder vor dem Spiel schon gesagt hat, ah ja gut, hier gegen Schalke, da holst du was auf jeden Fall, sondern das war eher jetzt wunderbar, das waren jetzt nicht unbedingt eingeplante Punkte, deshalb müssen wir auch unbedingt im nächsten Spiel nachlegen, denn das sind ja Punkte, die du unbedingt brauchst, meiner Meinung nach.
Genau,
aber über dieses nächste Spiel werden wir nicht heute sprechen, sondern nächste Woche mit hochrangigen Gästen, um das schon mal gleich hier anzuteasern.
Genau. Ja. Da habt ihr dann, ist ja bei euch der Hoch und Weit Podcast von Darmstadt zu Gast. Da könnt ihr ganz lang und breit, mit Hoch und Weit könnt ihr lang und breit über Darmstadt diskutieren. Ja, aber noch haben wir das vergangene Spiel und weil der Basti hat es ja schon ein bisschen angesprochen, die ganzen Neuzugänge, die müssen wir auch mal ein bisschen positiv hervorheben. Für mich Varela erneut mit einer absolut soliden Situation, beziehungsweise mit einer absolut soliden Leistung. Und Abraham, auch wenn er die rote Karte gesehen hat.
Nee, Hector.
Für mich war das nicht. Hector meine ich.
Genau.
Jetzt lese ich gerade den Namen und so weiter. Hector hat mir im Endeffekt gut gefallen. Ja, also ich fand, der war energisch dabei. Der hat schon das eine oder andere, er ist eher der grobkörnigere Spieler, so habe ich das Gefühl. Gut, rote Karte kann man geben, ja, aber da sollte er sich nicht zu lang grämen, denn wie er gespielt hat über die 80 Minuten zuvor oder 78, das war vollkommen solide.
Ja, aber wie Basti schon sagt, er hatte halt an der Stelle einfach keine Chance. Er musste da in dieses Foul reingehen. Ja. Für mich war es noch nicht mal unbedingt so glatt eine glatte rote Karte. Also das wäre an der Stelle auch etwas gewesen, was du durchaus hättest diskutieren können, weil es für mich eben nicht die Veränderung von einer klaren Torchance war. Aber gut, das
war aber letzter Mann, ne?
Wahrscheinlich
schon. Aber eigentlich war der Stürmer halt schon, also Hüntelaar war schon relativ weit außen. Also war er an der äußeren Rand vom 16er und das ist, ich finde, du musst dann halt auch immer so ein bisschen die Fähigkeit des Spielers da einbeziehen. Ich glaube nicht, dass Huntelaar aus dem Winkel es geschafft hätte, den Ball da wirklich reinzukriegen, und Radetzky ist ja dann auch noch irgendwie da. Ja, also.
Die Sache ist ja auch, es war die 80. Minute, da war das Foul auch für mich von meiner Seite aus völlig in Ordnung. Da mache ich dem Spieler auch den Kopf nicht runter, denn damit rettest du die Punkte. Das Problem wäre eher gewesen, wenn es jetzt in der ersten Halbzeit am Anfang gewesen wäre. Ja. So ein Foul darf natürlich da nicht passieren. Der Mannschaft da beweist damit einen Bärendienst. So war es super, ist in Ordnung. Jetzt fehlt da halt leider zwei Spiele, ist glaube ich die Sperre, ne? Wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja.
Ist natürlich super ärgerlich. Jetzt hoffen wir mal, dass unser unser Ersatz, sag ich jetzt mal, für Hector dann wirklich auch bis dahin richtig fit ist und auch eine gute Leistung bringt.
Da kommt uns wahrscheinlich die Länderspielpause,
genau,
kommt uns da wahrscheinlich gerade recht. Also ich denke, bis dahin dürfte Vallejo wieder einigermaßen fit sein. Ja, ja, wie gesagt, für Hector ist es ein bisschen ärgerlich, dass er halt jetzt diese zwei Spiele jetzt draußen ist, aber ich, wie schon angedeutet, es gab ja echt einige, ich habe ja auch gesagt, habe ich bei Twitter gesagt, das ärgert mich, finde ich schade für ihn, aber haben auch viele gesagt, ja, vielleicht hat er es aber genau richtig gemacht, vielleicht hat er mit dem Foul einen möglichen Ausgleich halt verhindert, ja, und dann muss man das einfach mal positiv sehen, also insofern, wenn das alles funktioniert, das ist ein guter Ansatz, und dann freue ich mich, dass er dann am vierten Spieltag dann dementsprechend wieder dabei ist, und ich glaube, im Vallejo, wenn der fit ist, brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, der hat ja schon viel Positives. Über den wird ja schon viel Positives berichtet.
Gegen wen spielen wir denn am vierten Spieltag? Es kommt jetzt Darmstadt, dann kommt Bayer und dann, ist schon wieder englische Woche. Mhm. Die machen mich so wahnsinnig. Jetzt erst Länderspielpause, ja, dann direkt irgendwie kurz danach dahinter englische Woche. Die machen mich sowas von kirre, die Leute. Mhm, also was die DFL sich da mit dem ganzen Kram schon wieder ausgedacht hat. Meine Fresse, nein.
Aber auf eine Person will ich auch noch zu sprechen kommen, die ich relativ... Ja, wie soll ich sagen? Eigentlich unauffällig fand. Aber ich glaube, diese Unauffälligkeit ist positiv zu bewerten. Und zwar Omar Mascarell, der im Mittelfeld da herumwurschtelt und dann auch so ein bisschen, also nicht direkt neben Hasebe, aber halt auch da relativ neu. Sein erstes Bundesligaspiel hat er total unaufgeregt gemacht und war für mich nicht verkehrt.
Ja, wenn ich auch noch einen erwähnen darf.
Natürlich.
Wer glaube ich, erwähnt bleiben darf, auch wenn man sich vielleicht sogar schon dran gewöhnt hat seit ein paar Monaten, aber Abraham war für mich auch wieder mit der beste Mann auf dem Platz.
Ja.
Ich finde, dass er
super
mittlerweile zu einer krassen Säule geworden ist, wo du, wie gesagt, du hast jetzt irgendwie eine Konstante im Kopf, wo du sagst, okay, Abraham ist echt eine Maschine, du darfst nicht vergessen, der war nicht so ganz so teuer. Wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, was ich hoffe, weil die Eintracht vielleicht im Präventionsbereich hoffentlich ein bisschen besser arbeitet, was man so hört, muss man sehen, wie sich das dann darstellt, aber ich finde, Abraham und ich habe da auch keine Kopfschmerzen gerade mehr. Also wenn jetzt Hector für mich, wenn er ausfällt, für mich wäre Hector sowieso noch der Innenverteidiger Nummer 3 gewesen, weil ich glaube, Abraham und Vallejo ist so die Innenverteidigung geplant. Varela hat der Marvin schon angesprochen, habe ich auch keine Bauchschmerzen mit. Links muss man gucken, wie Oczipka, da hat immer noch, das ist halt Oczipka, also ich glaube, das beschreibt es am besten.
Ja,
und das ist halt so. Ja, genau, das ist halt so. Mascarell bin ich bei dir, fand ich gut, dass er unauffällig, aber der ist, du merkst an vielen Stellen, dass er ein taktisch geschult ist und dass er ein feiner Fußballer ist. Der nicht der allerschnellste ist, wie wir es immer gefordert haben, auch im Sechserbereich, schade, aber ich bin ganz froh, dass er da ist. Und so da wie das...
Ja, hat ja da auch eher 8 gespielt, ne? Also ich glaube, Hasebe war so, wie ich das so richtig gesehen habe, glaube ich, der einzige wirklich defensive
richtige Mittelfeld. Richtige 6.
Genau, und Mascarell hat eigentlich 8er gespielt mit Huschti, der auch sehr, sehr viel gelaufen ist und auch sehr viel rotiert ist, muss man sagen.
Ne? Ja, Huschti war ja, musste ja eigentlich spielen wegen Rebic, ich glaube, Huschti war dann fast so links außen, so ein bisschen Mix. Ist, glaube ich, nicht die Dauerlösung. Ich glaube nicht, dass Huschti auf Sicht komplett in der Mannschaft bleibt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Gucken, was mit dem Neuzugang, den kommen wir bestimmt später noch. Aber eigentlich kann man tatsächlich nach dem ersten Spieltag echt zufrieden sein. Also, was ich gerne, ich weiß nicht, ob ihr noch was zum Spiel zu sagen habt, zu Spielern, was ich gerne auch noch besprechen würde, ist die Fansituation, die an dem Tag dann war, nachdem, was wir das letzte Mal schon besprochen hatten.
Also, ich bin im Spiel, bin ich eigentlich gesagt durch. Habe ich ein positives
eigentlich
Fazit?
Durch,
ja. Dann, Basti, ja, hau rein.
Weil ich finde, was man anmerken muss, nachdem wir letztes Mal auch teilweise, wir haben auch viele positive Reaktionen bekommen. Vielen Dank nochmal an der Stelle an alle, weil das ja ein heikles Thema ist und gar nicht so einfach ist, sich zu dieser Fan-Thematik so zu äußern, dass man irgendwie sich den Mund verbrennt. Ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Und was man jetzt auch sagen muss, die Befürchtung, die ich da teilweise hatte letzte Woche, die hat sich Gott sei Dank auch durch ein einigermaßen für Ultra-Verhältnisse differenziertes Statement hatte ich das Gefühl, dass an dem Tag die Fans trotzdem zusammengehalten haben. Ich habe ganz wenig mitgekriegt, dass es irgendwie untereinander Schuldzuweisungen gab. Irgendwie der Block war zu, das war auch immer, der Block war leer, das war auch eine komische Situation. Ich fand, dass man, und Kovac hat das, glaube ich, sogar auch im Interview gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass er gesagt hat, nach dem Platzverweis haben gerade auch die Fans eine wichtige Rolle gespielt. Und mich hat das krass erleichtert, ehrlich gesagt. Mich hat es krass erleichtert, dass wir so positiv gestartet sind auf dem Platz auch, als auch neben dem Platz. Dass die Ultras sich eigentlich auch auf ihre Weise schon deutlich, klar, relativieren die immer viel und sind da ein bisschen, haben einen anderen Sprech. Aber die auch sagen, Leute, das mit den Raketen fanden wir auch nicht in Ordnung. So, dass die Leute das Gefühl haben, das ist trotzdem auch bei den Fans eine Einheit. Ich hatte vorm Spiel, haben wir auch viele Leute getroffen. Du hattest nicht das Gefühl, dass irgendwas in der Luft liegt, wo du sagst, irgendwie ist die Stimmung zwischen den Fans scheiße. Und das war, fand ich ziemlich gut. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und weil wenn wir das jetzt uns positiv alles verkehren können, was wir befürchtet haben, weil es nicht eingetreten ist, kann tatsächlich sein, dass die 18 Punkte, die wir mit dem Omid schon besprochen haben, dass die tatsächlich eintreffen, weil jetzt haben wir seit 3 Punkten, jetzt fahren wir nach Darmstadt, da kann man auch gewinnen. Und dann geht's vorwärts. Also eigentlich wollte ich unterm Strich nur sagen, dass ich froh bin, dass die Stimmung meiner Meinung nach gerade ein bisschen positiv. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Jo, auf jeden Fall. Hast du völlig recht. Von meiner Seite ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Stimmung war in Ordnung. Es gab meiner Meinung nach auch, was du ja auch schon gesagt hast, die Leute, die wir vorher getroffen hatten, eigentlich alle ganz entspannt. Und natürlich nach dem Spiel waren alle super happy, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ne? Dass der Spielstand oder das Spiel auch, was man gesehen hat, dass es eben nicht nur, oh Gott, wir haben da jetzt über 90 Minuten rumgegurkt und irgendwie ist mal einer reingefallen, sondern auch die Spielweise, dass du gesehen hast, wir haben tatsächlich ein bisschen Qualität im Kader. Und auch wenn jetzt Schalke natürlich grottig war, hast du sogar im Endeffekt mal eine Mannschaft, die finanziell einen ganz anderen Stand hat, dominiert und überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und das ist doch eine super Sache und wer kann da nicht zufrieden sein?
Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es auch sonst keine größeren Konflikte auch an dem Tag gab, denn es war ja so, dass die Ultras, die ausgesperrt wurden, die nicht in ihren 40er konnten, dass die ja in Oberrang gegangen wurden. Ja, also und auch dort gegangen sind und die üblichen ja dort mehr oder weniger, oder wie soll ich sagen, es wurde ein bisschen kuscheliger da oben.
Etwas und, Drängung, ja.
Ja, naja, gut, aber im Stadion habe ich nämlich nichts von dieser ganzen, also das erschien mir als grundsätzlich eher positiv oder dass man das akzeptiert hat, ne? Aber, nur muss ich halt sagen, was danach halt so wieder aus dem Blätterwald kam, so nach dem Motto, ja, die ganzen Leute, die es irgendwie sich das kritisiert haben, ja, und verdrängt und so weiter und so fort und dann die Kritik, weiß ich nicht. Ich war ja unten im 42er, habe also diese Kritik nicht hautnah mitbekommen, aber an dem Tag sah es mir eigentlich nicht so aus, als wäre es ein Problem gewesen.
Gleichfalls.
Auch damit zusammenhängt, weil wir ja auch das Spiel gewonnen haben und weil die Stimmung halt trotz der Tatsache, dass halt der 40er leer war und die halt hochgegangen sind, relativ gut war. Ne? Also,
das ist gut, dass du das sagst, das wäre nämlich ein Punkt gewesen, den ich jetzt auch hätte ansprechen wollen, weil ich gerade eben kurz vorher eben diesen Artikel gelesen habe und da klang es für mich eher so, als wenn sich da massiv die Leute beschwert hätten, aber das hätte man ja dann vor Ort auch mitkriegen müssen. Ich meine, klar, dass der Block dann voller ist als sonst, war ja irgendwie zu erwarten, aber dann ist es halt auch wieder so eine, zwei Meinungen werden halt aufgebläht, als wenn es irgendwie 200 wären.
Also weißt du, ich denke einfach, wenn das wirklich so ein Thema gewesen wäre und du merkst doch ein gewisses Grundrauschen innerhalb eines Blocks, wenn es gewisse Unruhen einfach gibt, dann wäre das ja auch eigentlich von den Personen mit Megafon, wäre das auch irgendwo, wie soll ich sagen, thematisiert worden, aber das ist, glaube ich, am Anfang, da gab es mal hier Leute, ihr wisst, wir werden jetzt ein bisschen kuscheliger da oben, ich glaube, am Anfang war das mal, aber über die gesamten 90 Minuten wurde es gar nicht mehr thematisiert. Insofern kann das für mich, würde ich jetzt einfach sagen, gar nicht so dramatisch gewesen sein, aber anscheinend gab es ja die Personen, die sich dann halt beschwert haben und haben es dann eher bei der Zeitung gemacht. Nun gut, ist alles vielleicht nicht optimal gelaufen, aber das war jetzt für ein Spiel, also ich würde das jetzt auch gar nicht so dramatisch sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht momentan gar nicht weiß, was man Negatives über die Eintracht schreiben soll, weil jeder überrascht ist, dass es einigermaßen gut lief und jetzt müssen halt andere Themen gefunden werden.
Ja. Gut, dann lass uns doch vielleicht nochmal zu dem Thema Transfers kommen. Wir hatten ja diese Woche den allseits berühmt-berüchtigten Deadline-Day, bei dem ich immer am Anfang dran denken muss, dass wieder irgendeine Aktion von Amazon wäre, aber in dem Fall war das nicht der Fall, sondern es war Schluss der Transferperiode. Wir haben noch zwei Aktivitäten gehabt. Einmal Castaños, der zu Sporting Lissabon geht für 2,5 Millionen.
Zu ca. 2,5 Millionen, ja.
Das scheint der neue Eintrachtpreis zu sein. Irgendwie haben das Gefühl, bei der Eintracht wechseln alle Spieler für 2,5 Millionen Euro.
Ja, so stimmt. Ja,
Festpreis, Eintrachtspieler, Albert Streit, Eigner, hier, bla, alle 2,5 Millionen.
Ja, außer Zambrano, der war günstiger.
Nee, der hat, ja, das Schwegler, weiß Schwegler, man nicht so
Schwegler
genau.
Schwegler gab es für die Hälfte, da war 50% auf alles, den kriegst du dann für die Hälfte.
Ja, das war geil, dass du mit Evan Skela so einen total alten Spieler rausgekramt hast.
Albert Streit, habe ich gesagt.
Ach, Albert Streit, ja. Warum, wie komme ich jetzt auf Evan Skela? Meine
Güte. Frage ich mich auch gerade.
Naja, aber siehst du mal, trotz der Tatsache, dass ich unterschiedliche Namen genannt habe, wusstest du sofort, wen ich meine. Also insofern, der tickt das Eintracht-Hirn dann doch einigermaßen gut. Ja, genau. Also ich finde es halt, ich muss halt sagen, mit Castaños, 2,5 Millionen, das ist so ungefähr der Preis gewesen, den wir eigentlich in ihn investiert haben. Ja, das ist vielleicht ein bisschen suboptimal. Ich muss aber sagen, von der zeigt, das kannst du nicht von ausgehen, dass der jetzt hier oder 4 oder 5 oder 6, 7 Millionen erlöst. Das ist utopisch. Das Spieler, die besser werden bei einem Verein, werden teurer. Spieler, die ein halbes Jahr ausfallen, davor 3 Tore geschossen haben und dann ein halbes Jahr ausfallen und dann nie wieder wirklich reinkommen, das ist unrealistisch, dass du dann teurer verkaufst. Ich glaube, Castaños ist ein Spieler, der wirklich Qualität hat. Ich muss aber sagen, dass in den Spielen, gut, die ersten Spiele waren relativ gut, ist aber dann auch schon abgeflaut, dass er halt nicht der ideale Mitspieler und Tandemspieler, will ich mal sagen, zu Meier ist. Und ich glaube, das hing halt, und weil es so ist, weil er nicht der optimale Mitspieler zu Meier ist, ist so ein Transfer auch irgendwo verständlich. Und jetzt wechselt er zu einem guten Verein wie Sporting. Wir haben immerhin das Geld wiederbekommen. Ja, muss man sagen, wünschen wir ihm viel Glück, ja, und dann schauen wir mal, ob er seine 60 Millionen Ablöse, beziehungsweise diese Klausel, die in seinem Vertrag steht, ob die irgendwann aktiviert wird. Ja, wir wissen es ja nicht, vielleicht startet er durch, ne, aber ich würde es jetzt erstmal nicht sagen, ja, aber für die Eintracht ist es ein akzeptabler Move.
Ich denke auch, weil er uns halt kurzfristig überhaupt nicht mehr weitergeholfen hat. Das ist jemand, du hast richtig gesagt, der braucht Spielpraxis, der braucht eine funktionierende Mannschaft, der kann in einem Gefüge, denke ich auch, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt oder einigermaßen, dann blüht ein Castaños auch richtig auf. Der hat ja seine Zeit, seine Fähigkeiten teilweise schon gezeigt, wo man gedacht hat, ach ja, das scheint ja doch ein Knipser zu sein, er ist ja vorne wirklich stark. Aber wenn du eh jetzt auf Spieler setzen musst, die eigentlich Leistung bringen müssen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Denn wir kennen es ja, hier wird jetzt wieder alle, ach hey, Alex Meier, der macht das schon und so weiter. Wenn ich das aus dem Umfeld schon wieder höre, ach, die Eintracht, auch gerade von Nicht-Eintracht-Fans, die dann sagen, ja hier, ihr habt ja eh euren Meier, braucht ihr euch gar keine Gedanken zu machen, da steigt er doch nicht ab, der schießt eh genug Tore. Da wird mir schon wieder etwas übel und wir haben gesehen, dass Castaños leider erstens etwas anfällig ist und zweitens dann noch zusätzlich diese Klasse, Marvin, du hast schon schön ausgedrückt. Das hat nicht so in das Gefüge gepasst, um dann da wirklich das Ruder rumzureißen. Er hat auch in den letzten Spielen, wo wir ihn ja nochmal ins Schaufenster gestellt haben, wirklich auch überhaupt nichts mehr gezeigt. Ja. Muss man sagen, 2,5 Millionen, ja, ist natürlich bei dem überhitzten Transfermarkt, wo man sagt, das gibt's doch überhaupt nicht. Das wird normalerweise für wirklich die letzten Dreckspieler bezahlt. Und wir kriegen es gerade mal hin, einen eigentlich von der Qualität her ganz guten Spieler, der halt einfach nicht ins Rollen kam, kriegen wir 2,5 Millionen, Pech gehabt. Aber 60 Millionen, also sind wir mal ehrlich, was da, das wage ich auch bei Weitem zu bezweifeln, auch wenn der Transfermarkt heute alles hergibt, weil er so überhitzt ist. Aber das ist wirklich etwas abgefahren.
Ja, war halt der falsche Spieler für die Eintracht. Ne?
Ja, nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, dass man trotzdem festhalten kann, dass wir Eigner und Castaños mindestens beide jeweils für 1 Million zu wenig abgegeben haben. Finde ich schon. Finde ich, dass man das trotzdem so sagen kann. Also, wie aber Dennis gesagt hat, wenn du es vergleichst, ich finde es teilweise unglücklich. Klar, weil.
Der Eigner ist aber ganz anders zu bewerten, wenn ich ehrlich bin. Also, ich finde, Eigner ist eine ganz andere Personalie als Castaños. Für mich ist Castaños ein Spieler, der zweimal einen Doppelpack gemacht hat in der letzten Saison und danach gar nicht mehr getroffen hat. Nicht
ja, nur, weil der aber auch war. Jünger ist trotzdem. Also, ich meinte jetzt nicht von dem Wert für die Eintracht, das ist klar. Eigner war mit Sicherheit ein viel, viel wertvollerer Spieler auch außerhalb des Platzes. Und da, ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass ich trotzdem finde, dass die Eintracht zu wenig Ablöse kassiert. Woran das liegt, will ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Die nackten Zahlen finde ich trotzdem, bei Eigner fand ich schon zu wenig und bei Castaños finde ich jetzt auch zu wenig. Auch wenn du natürlich
4 Millionen hätte sich keiner beschweren können, da hast du recht, ja. Es ist richtig, 1 Million also mehr hätte es schon sein können, ja.
Ja, finde ich.
Also ich hänge halt immer noch ein bisschen dem Eigner nach. Das muss ich sagen, also da gebe ich dir vollkommen recht, dass das eine Summe ist, für die ich als viel zu wenig erachte. Also ich glaube, das steht außer Frage. Da lasse ich auch nicht mehr mit mir diskutieren. Also wenn ich dann auch sehe, welche Leistung er auch sonst zeigt im Pokal, hat er auch letztens wieder eine tragende Rolle gespielt, dass die 60er weitergekommen sind. Der wird ihnen auch im Verlauf der Saison definitiv noch helfen. Das finde ich ein bisschen ärgerlich mit Castagnes. Gut, we agree to disagree, sage ich mal. Ich fand es in Ordnung so, aber eine Million, naja, gut, klar, wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber die Frage ist natürlich, was macht die Eintracht mit dem Geld? Und so wirklich viel hat sie mit dem Geld, was sie für Castagnes bekommen hat, ja gar nicht gemacht, ne?
Das hat mich gewundert, weil es hieß es nicht direkt im Anschluss an den Transfer, das wird komplett reinvestiert. Also es hat sich für mich so angehört, als wäre da schon einer. Also für mich hat es so angehört, das ist ein Domino-Transfer. Jetzt haben wir den Castagnes los und da hätte ich es vielleicht sogar auch verstanden, wenn man sagt, gut, dann geben wir ihn halt für 1 Million weniger ab, weil wir quasi jetzt davon abhängig sind, dass wir ihn schnell verkaufen, weil wir dann den Spieler Y holen wollen. Jetzt haben wir trotzdem einen Grund, den wir auch nur leihen. Also dafür haben wir jetzt, also wir haben ja das Geld trotzdem nicht ausgegeben. Wir haben, ich denke jetzt mal, ohne es genau zu wissen, dass die Gehälter sich ungefähr gleichen dürften von Castagnes und vom neuen Spieler. Also
gehe ich auch fest von aus. Also da wird sich nicht viel tun. Also ich kann mir auch auf keinen Fall vorstellen, dass der teurer ist.
Genau. Nee, im Unterhalt finde ich auch nicht. Also deswegen war ich einigermaßen verwundert, dass ich habe echt gedacht, der Eintracht hat schon einen in der Hinterhand, weil es immer wieder hieß, ja, wir müssen Leute verkaufen, um XY zu holen. Und das hat sich so angehört. Ja, und im Endeffekt wirkt es dann so, also nach außen betrachtet wirkt es so, als wäre der Transfer, als wäre die Reaktion auf den Castagnes-Transfer überraschend gewesen. So von wegen, oh, der Castagnes wollte kurzfristig noch gehen, wir leihen schnell den und den aus. So wirkt das auf mich, aber eigentlich war der Castagnes-Wechsel ja eigentlich schon länger geplant, habe ich so das Gefühl gehabt.
Wir haben ja auch schon Ewigkeiten drüber gesprochen, weil das immer nicht gerüchtet wurde.
Deswegen, also
war ja nur eine Frage, wann und wohin.
Ja,
deswegen,
genau.
Und deswegen hat es mich gewundert, dass, ja.
Wir hatten doch noch drüber gesprochen, am Anfang der Saison, beziehungsweise noch der Saisonvorbereitung, mit den 6 Millionen auch, die wir ja Überschuss erwirtschaften müssen, oder? Da hatten wir doch damals eine Diskussion. Genau. Jetzt haben wir 5,65 Millionen erwirtschaftet. Das stand, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern, war doch so eine Zahl drin. 4,3 haben wir ausgegeben im Winter, keine Ahnung. Und wurde ja gesagt, wir haben eine Vorgabe gehabt, die wurde erfüllt. Also das lässt ja für mich so ein bisschen drauf schließen, ihr müsst den Spieler jetzt noch loswerden.
Genau.
Ihr könnt danach nur noch einen leihen, weil ansonsten kommt er ja wieder voll in die, in die falsche Richtung. Denn wenn 6 Millionen vorgegeben sind, das erfüllst du ja schon nicht mal. Und wenn du dann noch Geld für den Spieler ausgegeben hättest, also es passt alles nicht so ganz zusammen. Ihr habt da völlig recht. Ich habe es auch ganz anders erwartet. Jetzt haben wir halt wieder einen geliehen, der hoffentlich auch einschlägt. Aber kommen wir ja gleich nochmal zu.
Mhm. Basti, du wolltest einhaken, ne?
Ja, nee, ich wollte eigentlich den Dennis bestätigen, was er sagt, weil die Lesart war ja eine andere nach dem Transfer. Also eigentlich, wie gesagt, von Ausgangsposition war ja das mit den 6 kommuniziert zu sagen, ja, wir müssen den Sanders jetzt noch verkaufen, die 6 zu kommen, sondern es wurde direkt gesagt, ja, wir müssen den jetzt ersetzen und werden wieder kreativ sein und werden die Ablösung 1:1 investieren. Und das hat mich dann überrascht, dass so ein Leihspieler kam. Und ich denke trotzdem, dass wir das auch vom Dennis angeschnittene Thema auch kommen können, weil es ja unmittelbar damit zusammenhängt. Es ist trotzdem wieder nur einer, der geliehen ist. Und wenn da nichts rauskommt über Vertragsmodalitäten, heißt es für mich meistens, dass es keine Kaufoption ist. Eigentlich was gerne nach außen. Also es ist ja was Positives, dass du gerne nach außen trägst, zu sagen, ja, wir haben bei Eihan haben wir es erlebt, wir haben es bei Rebic erlebt, zu sagen, ja, wir haben eine Kaufoption und wenn er einschlägt, können wir ihn haben. Weil ich, glaube ich, ich weiß nicht, wann das war, aber ich glaube, das war diese kurze Sendung, die wir in Nizza gemacht haben. Da haben wir es auch schon gesagt, wir sind zufrieden mit Vallejo, so einen Spieler dieser Qualität kriegst du normalerweise nicht. Das kannst du ihm für ein Jahr ausleihen, der die Stabilität bringt und dann siehst du mal weiter. Ich finde aber, dass die Eintracht jetzt mittlerweile eine Grenze überschritten hat, was Laien betrifft, weil da dieser Weg, der als Bobic angetreten ist, in der ersten PK gesagt wurde, ja, die Eintracht muss ein Verein werden, die Werte generiert, die Spieler entwickelt und davon dann profitiert, der ist ja eigentlich trotzdem jetzt verlassen worden, ehrlich gesagt. Also es ist für mich so, weil ich glaube, dass wir an den Wertschöpfungen von Vallejo, Hector und jetzt vom neuen Spieler, wie spricht man ihn überhaupt aus, hat einer, weiß einer das, bevor ich jetzt immer neuer Spieler sage?
Ich hätte jetzt Taraschei gesagt.
Taraschei hätte ich jetzt auch, ich wollte es nicht machen, nicht, dass wir dann viele Mails wieder kriegen, aber Taraschei.
Da, Taraschei.
Genau, da profitieren wir. Also da partizipieren wir auch nicht, der wäre dann auch wieder weg. Es ist, weil es wirkt teilweise so, dass die Eintracht sich manchmal so ein teures Auto ausleiht, fährt dann damit in der Stadt rum, versucht damit Frauen aufzureißen. Es klappt dann vielleicht auch, aber die Frau wird auch irgendwann merken, oh Scheiße, das ist ja gar nicht sein Auto. Und dann stehst du nächstes Jahr eigentlich wieder an dem Punkt wie jetzt, dass du sagst. Und wenn ich den Kader durchgehe, Varela ist auch ausgeliehen, aber welchen Spieler
seht ihr? Wir haben fünf ausgeliehene Spiele.
Ja, das ist schon viel.
Das heißt, im Endeffekt, wenn alle einschlagen, ne, das ist, wenn Hector, Vallejo, Varela,
Taraschei
jetzt und Rebic, wenn die alle einschlagen und
dann kannst du nur Rebic holen.
Und sich irgendwie festsetzen im Kader, was relativ unwahrscheinlich ist, weil Hector und Vallejo teilen sich eine Position. So, aber sagen wir mal vier. Dann hast du im Endeffekt vier Stammspieler verloren zur neuen Saison, ne? Die du halt
ohne dass du eine Ablöse dafür kriegst. Das ist, glaube ich, das ist mein Hauptkritikpunkt, den ich habe. Dass du quasi Leistungsträger nächstes Jahr, wenn sie es denn werden, aber müssen zumindest zwei von denen ersetzen musst, ohne dass du dafür Kapital kriegst. Das ist also wirklich dann so, dass du dir jetzt quasi vielleicht dieses Jahr, wenn es gut läuft, wenn es überhaupt gut läuft, so ein bisschen trotzdem im Endeffekt schön redest, weil die Eintracht wird mit dem Kader trotzdem nicht in die Champions League einziehen, dass du sagst, das ist dann egal, weil wir dann dadurch mehr Einnahmen haben. Die Eintracht ist ja in einer Position, die kann vielleicht in der Fernsehtabelle irgendwie mehr Geld verdienen, sagen wir mal. Das sind dann aber meistens Schritte von 1, 2, 3, 4 Millionen Euro. Und da weiß ich nicht, ob da die Proportionalität stimmt, zu sagen, okay, wir heben uns mit den Spielern auf das Niveau, was wir aber dann letztendlich gar nicht halten können, weil wir, wie gesagt, wie andere Vereine, die auch das machen, die werden dann aber dafür entlohnt und das fällt bei uns komplett weg. Und ich sehe, um mir letzte These noch dazu zu sagen, ich sehe bei uns im Kader eigentlich nur einen Spieler, wo ich sage, okay, der kann, oder zwei vielleicht, die können eine krasse Saison spielen und können dann für viel Geld verkauft werden. Das sind vielleicht Gota und Gacinovic. Ansonsten ist da nichts dabei, wo ich sage, weil selbst bei Mascarell, diese Wertschöpfung, selbst wenn der durch die Decke geht, ist die ja durch diese Rückkaufklausel auch noch eingegrenzt, sage ich mal. Ja. Und es ist vielleicht ein alternativloser Weg, weil das habe ich auch gehört, diese Qualität würden wir so nicht kriegen und es ist vielleicht gut für diese Saison. Die Sache ist, mir fehlt trotzdem ein ganz kleines bisschen die Langfristigkeit, auch wenn ich die Verantwortlichen verstehe, weil die natürlich auch, wie wir es schon besprochen haben, als wir über die Hellmann-Protokolle geredet haben, die auch natürlich gebunden sind. Und da kann selbst mein bester Freund Freddy Bobic nichts dafür. Der kam jetzt erst hierher, der hat diese ganzen alten Vermarkterverträge nicht gemacht. Der hat hier noch nicht genug gewirkt, dass man sagen kann, er trägt Schuld an der Situation. Nur die Frage ist, ob der Umgang richtig ist, weil mir trotzdem teilweise so ein bisschen das fehlt, was die Eintracht von der alten Eintracht unterscheidet, wo ich so ein bisschen Hoffnung haben würde, weil nach meinem Gefühl, egal wie die Saison jetzt läuft, stehen wir nächsten Sommer wieder am Anfang, ehrlich gesagt.
Ja, die Sache ist halt, du hast halt ein positives Szenario, was du jetzt so ein bisschen außer Betracht gelassen hast, und das ist natürlich, wenn wir jetzt eine überraschend gute Saison spielen, und die überraschend gute Saison heißt nicht Platz 14, sondern die heißt Platz 8 oder so, ein 7 und auch vielleicht öfter mal ein bisschen weiter oben mitgespielt, spielerisch überrascht. Wenn die Leihspiele dann dazu führen, dass wir halt so eine gute Saison spielen und dass es da eine insgesamte Wertsteigerung im Kader gibt und wir dadurch dann den einen oder anderen auch zu einem höheren Preis verkaufen können, den wir wirklich auch als Festspieler verpflichtet haben, dann wird sich das vielleicht wieder auszahlen. Ne? Also ich meine, das im Optimalfall kann das auch so funktionieren. Und ich verstehe das, ich sehe das auch kritisch mit fünf Leihspielern. Du bist hier schon wirklich an der Grenze angelangt, wovon vier wahrscheinlich auch Stamm spielen werden. Das ist ein Problem, das sehe ich ähnlich. Aber andererseits, du hast halt keine Option. Weil was bringt mir das, wenn ich 1 Million in die Hand nehme und ich will jetzt nicht so ein plakatives Beispiel wie der Basti immer bringen oder so, ja, aber wenn du 1 Million in die Hand nimmst, weil das ist das Geld, was du hast und damit kannst du Spieler holen und dann hast du einen Spieler, der aber eigentlich weniger Qualität hat oder vielleicht genauso viel Qualität wie deine Bankspiele, dann bringt es halt auch nichts. Und so hat die Eintracht sich halt Spieler geholt, die weit über deren normalen Niveau sind, ja. Und wo die das Potenzial haben, die Mannschaft da auch also zumindest für die Saison einigermaßen anzuheben. Was bringt es mir, wenn ich einen Spieler hole, nur weil ich das Geld habe und den fest verpflichten kann, der aber im Endeffekt für die Qualität nichts tut, Weißt du, so typisch Injowski, wenn ich jetzt Injowski geholt hätte oder so, ich meine, der ist jetzt gegangen, aber so ein Spieler Injowski, den kannst du verpflichten, das kannst du machen, ja, aber der bringt dich nicht auf ein anderes Niveau und der ist auch nicht besser als Hinz und Kunz oder so, also typische Spieler wie, nicht böse gemeint, wie Lanich, die machen halt ihre Partien, aber die sind halt da und sind auch irgendwann wieder weg und du hast nicht gemerkt, dass sie da waren und der Eintracht, da geht es vielleicht auch darum, oder das ist halt das Konzept, was man verfolgt, dass du möglichst gute Spieler bekommst, aber was halt durchaus zu kritisieren ist, ist halt, dass du überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwie darauf zuzugreifen. Noch nicht mal zu sagen, okay, wir vereinbaren jetzt einen Fabelpreis für zum Beispiel Vallejo oder Hector, 10 Millionen würden wir ablösen. Dann könnten wir das ja theoretisch machen, die 10 Millionen, wenn wir genau wüssten, dass es einen Verein gibt, der 13 zahlt oder so. Weißt du, dann hätten wir einen größeren Wert daraus. Also das wurde verpasst. Ich gehe auch ähnlich, ich stimme Basti dazu. Es gibt keine Kaufoption, weil wenn, wäre sie irgendwie breit getreten worden. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber für mich ist es trotzdem der bessere Weg, mit den Leihspielern zu gehen, auch wenn es risikobehaftet ist, anstatt zu sagen, okay, ich hole mir jetzt den Spieler, der hat in Bochum 3 gute Spiele gemacht und ja, guck mal hier, der kann gerade gehen. Ja, das ist doch super, dann holen wir den für 1,5 Millionen Spitze. Ach, guck mal hier, der weiß, wie defensives Mittelfeld geschrieben wird. Naja, ist doch auch nicht so verkehrt. So, und dann hast du einen Haufen komischer Spieler dann da, die dich im Endeffekt kein Stück weiterbringen, aber immerhin hast du gekauft, würde mich auch nicht weiterbringen.
Zwei wichtige Punkte zu dem, Marvin, was du sagst, denn ich stimme dir voll und ganz zu. Wenn die Mannschaft tatsächlich einigermaßen stabil und gefestigt spielt und relativ erfolgreich, es muss immer eine gewisse Ruhe auch sein, dass du nicht Angst haben musst, oh scheiße, ich spiele gegen Abstieg. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, erstens junge Spieler zu integrieren, auch meinetwegen aus dem eigenen U17, U19, wie auch immer, die du im Endeffekt ja dann einfügen könntest an speziellen vakanten Positionen, wo du weißt, okay, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, hier ein bisschen zu rotieren, weil ich nicht immer mit dem Rücken zur Wand, oh je, wenn ich das nächste Spiel verliere, bin ich wieder auf dem Abstiegsplatz, sondern wenn da ein bisschen Ruhe reinkommt, kannst du auch viel besser junge Spieler integrieren. Ein Punkt, ein weiterer Punkt ist, Sponsoren darf man nicht verschätzen. Kaum Sponsoren, glaube ich, gucken sich so sehr die Struktur an und sagen, oh je, im nächsten Jahr könnte es ja wieder scheiße sein, weil da sind ja viele nur geliehen, sondern Sponsoren sind auch sehr viel drauf aus, hier, die Mannschaft spielt etwas mal gefestigt, ne, das ist nicht mehr, die spielen nicht ganz unten mit rum, da wirst du auch eventuell bessere Sponsorverträge machen können und so weiter und so fort. Deshalb sehe ich der Sache auch eher etwas lockerer entgegen. Ich stimme euch voll und ganz zu, dass es super ärgerlich ist, dass du keine Kaufoptionen, auch wenn sie hoch angesetzt werden und so weiter, gemacht hast. Ich muss auch sagen, es ist schade, dass der Transfermarkt generell sowas von wahnsinnige Preise heute abruft, ja, und wir da immer noch rumkratzen, für 1 Million oder für 2,5 Millionen einen zu verkaufen, wo jeder sagt, hier, Kelle, wie kann das denn sein, dass Spieler für 25 Millionen nach England, die können kaum gerade laufen und wir haben hier wirklich Leistungsträger für 2,5 Millionen abgegeben, funktioniert halt nicht. Das ist ärgerlich, aber ich sehe da auch eine Chance wirklich, dass du, wenn da ein bisschen Ruhe, und wir hoffen es ja, klar, es war das erste Spiel, jetzt sagen wir schon, hey, vielleicht spielen wir um Platz 8 mit, ja, es wäre schön,
das ist Eintracht,
toll.
Das sind wir halt, ne, jetzt
genau.
Ein gutes Spiel und jetzt gehen wir ganz gut läuft.
Wir tun so, als wäre das eh schon klar, dass wir eine geile Saison spielen. Ja,
genau.
Vielleicht sind wir auch nächsten Sommer froh, dass die ganzen Spieler wieder weg sind.
Genau, weiß ich nicht.
Vielleicht sind wir ganz froh, dass wir die nicht gekauft haben, weil dass wir die einfach
genau
nicht schicken können. Ohne
das kann doch sein, dass der Varela jetzt immer nur noch rückwärts läuft. Ja, und dann denkst du, ja gut, okay, war gut.
Gott sei Dank, ja, am Ende vielleicht sagen wir, Gott sei Dank haben wir die nicht gekauft.
Ja, oder der Daraschei, vielleicht ist das so ein Spieler, den siehst du maximal irgendwie auf der Bank oder so Alakayo, der hat ja da mal mit ihm zusammengespielt, immer beim Chipskaufen an der Tankstelle. Ja, also weißt du, im Endeffekt, vielleicht bist du froh. Das sind diese Dinge, die du nicht hundertprozentig bestimmen kannst. Das kann in die eine wie in die andere Richtung gehen. Es gab übrigens auch in der Vergangenheit schon so viele Spiele, wo wir froh waren, dass wir sie nicht gekauft haben. Ich erinnere an wie hieß der Torelefant? Ach, wie hieß der dieser? Da hat auch jeder gesagt, das ist ein super Spieler. Quäke zum Beispiel, auch so ein Leihspieler gewesen, weißt du?
Spekulatius,
also, ja. Ja, also da gab es schon richtig viele, gerade im Sturm, richtig viele Leihspiele, wo du echt froh warst. Zum Glück haben wir nicht das Geld investiert. Und uns den oder Dorsch Kurmar, also Leute, weißt du, ist froh, dass du dir nicht den Schuh angezogen hast, weißt du?
Ja, also ich kann beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite ist es jetzt erstmal gut, um zu sehen, wie sie denn überhaupt funktionieren, aber ich gebe auch Basti recht, wenn du halt langfristig danach keine Chance hast, die Spieler zu behalten. Und die sind dann alle irgendwie wieder weg. Ja? Du hast ein wunderbares Schaufenster für die aufgebaut, die zeigen sich wunderbar, alles schön und gut und sind sie in einem Jahr weg. Und du musst gucken, wie du da wieder die nächsten herkriegst. Also das ist halt auch für einen langfristigen Aufbau auch nichts. Aber
nee, das ist richtig. Sorry, wenn ich da jetzt nochmal einhake. Und das ist genau der Punkt. So eine Laie wäre natürlich optimal. Und da hat der Basti, ich glaube, ich weiß nicht, Basti oder Dennis, vorhin gesagt, das wäre natürlich optimal. Oder ich weiß nicht, zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ihr wolltet gedanklich in die Richtung gehen. Das wäre natürlich optimal, wenn du jetzt einen Leihspieler holst für ein Jahr und weißt, im nächsten Jahr haben wir aber den und den jungen Spieler, der da reinwachsen kann. Das ist ja das Optimalkonzept, was auch Bobic proklamiert hat. Aber wenn wir realistisch sind, sehen wir diese jungen Spieler leider überhaupt gar nicht. Also das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen mit diesem Leihsystem arbeiten müssen. Aber warum, und das ist der Kasus Knaxus, warum müssen wir mit dem Leihsystem arbeiten? Das hängt allein damit zusammen, mit dem, was der Dennis eben gesagt hat, dass die Preise so eklatant verrückt geworden sind und unsere Einnahmen bei der Eintracht aus Gründen, die wir auch schon vor in den letzten Wochen thematisiert haben, Hellmann-Protokoll als Beispiel, dass wir mit den Einnahmen nicht standhalten können und jetzt dahingehend gezwungen sind, weil wir natürlich auch diese 11 Millionen nicht für einen mittelmäßigen Spieler investieren können, dann müssen wir uns anders behelfen. Und das ist halt leider der einzige Weg, einigermaßen gute Spieler zu bekommen, Laien. Das, anders geht's nicht. Wenn ich sehe, dass Augsburg eine Riesensumme mittlerweile bezahlt hat für den österreichischen Verteidiger, ja, also da muss ich wirklich sagen, Hinteregger, ja, ich meine, meine Güte, der ist nicht schlecht, aber irgendwie 6 Millionen für so einen Spieler zu bezahlen als Augsburg, da schlackern mir schon die Ohren.
Da frage ich mich aber, warum ist das so?
Ja.
Also,
ja. Gut. Also Augsburg hat ja auch einigermaßen Geld eingespielt. Ne? Die haben ja zum Beispiel den einen, Hinteregger hat irgendwie so roundabout 6 Millionen gekostet, es können ein bisschen weniger gewesen sein, aber die haben auf jeden Fall, ich glaube, Kuh haben sie verkauft für 5 Millionen. Ne?
Irgendwie sowas, ja.
Die haben Kuh für 5 Millionen nach Hong heißt der, das war nicht böse gemeint. Aber die haben Hong für 6 Millionen nach China verkauft. Und dann ist es halt, dann kannst du das Geld 1:1 investieren. Aber dass halt so ein Verein halt diese Summe dann trotzdem nimmt und 1:1 investiert, ist schon krass.
Das ist krass, aber eigentlich fände ich das ehrlich gesagt besser. Weil die Augsburg kann nicht so weit von Eintracht entfernt sein, es tut mir leid. Also dann, wenn das so ist, wenn Augsburg uns schon enteilt ist und eigentlich selbst Stuttgart und Bremen generieren mehr Geld als wir. Ich weiß, es kann natürlich sein, mit Sicherheit wird es noch so sein, das ist ja diese Bruchhagen-Doktrin immer gewesen, wir müssen keine Spieler verkaufen, wir sind gesund, wir behalten die Mode, haben wir bis zum Ende behalten. Es kann sein, dass das immer noch so ist und dass die Verantwortlichen, die jetzt da sind, auch das so schnell natürlich nicht ändern können. Du kannst natürlich dieses System nicht umbauen, weil wenn nichts da ist, die können das ja nicht künstlich kreieren. Ja. Nur, ich hoffe, dass sie das auch so sehen. Und klar, ihr habt recht. Ich kann ja nicht sagen, ich hätte es so und so gemacht, weil im Endeffekt habt ihr recht. Du kriegst für das Geld, was die Eintracht zur Verfügung hat, kriegst du keine guten Spieler.
Nee, das also ist das Problem.
Das ist nichts da. Ich hätte mir dann vielleicht aber gewünscht, dass man dann trotzdem vielleicht mal Danny Blum mehr Chancen gibt, den ich jetzt so ein bisschen außen vor sehe, weil der gehört dir wenigstens. Gacinovic ist echt, wenn du überlegst, Gacinovic ist tatsächlich einer unserer größten Hoffnungsträger jetzt. Also, und das ist schon krass und es zeigt aber auch, dass du auch Spieler für 2,5 Millionen kaufen kannst, die dann plötzlich besser sind. Und ich sehe, eigentlich ist auch der Baba-Transfer dieses Jahr, wenn es so bleibt und wenn ich habe einen Arbeitskollegen, aber ich habe einen, da wo ich arbeite, mit dem ich ab und zu mal eine Zigarette rauche, der ist Gladbach-Fan, der sagt, ey, Gotha ist eine absolute Maschine und der ist ein geiler Kicker und das ist ein Riesentransfer von Eintracht. Und solche hätte ich mir vielleicht eher gewünscht, auch wenn ich natürlich gut reden habe, weil ich gar nicht jetzt sagen könnte, wen XY. Nur hoffe ich, dass wir trotzdem auch probieren, das ähnlich, weil wenn du siehst, was Bremen dadurch, dass sie Uja geholt haben, was die für ein Geld gemacht haben und Westergaard haben die, glaube ich, auch für 12 verkauft. Also das muss auch mal drin sein und ich hoffe darauf, schon seit Jahren und wir sprechen es immer wieder, ich hoffe trotzdem darauf, dass die Eintracht irgendwann auch mal in einer Transferperiode 25 Millionen Euro einnimmt. Und wenn das jetzt illusorisch für alle klingt, aber das erlaube ich mir trotzdem und ich erlaube mir trotzdem enttäuscht zu sein, wenn es nicht so ist, weil angesprochene Vereine wie Mainz, Augsburg und Bremen, die können nicht viel weiter von uns entfernt sein, nach meinem Gefühl. Es geht einfach nicht. Und wenn es so ist, dann stimmt hier was komplett nicht. Also muss es möglich sein für die Eintracht, das in einer gewissen Weise irgendwann auch hinzukriegen. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen das trotzdem auf dem Schirm haben und das jetzt nicht hier so weiterläuft, zu sagen, ja, das ist jetzt halt so. Wenn wir diese 6 Millionen gut machen mussten, dann ziehe ich meinen Hut, und ich ziehe auch meinen Hut vor Freddy Bobic. Ich kann es auch gerne zugeben. Ich ziehe meinen Hut, dass er die Transferperiode so abgewickelt hat und trotzdem 6 Millionen plus gemacht hat. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Dieses Kunststück hat er in Stuttgart auch schon mal geschafft, weil er, glaube ich, auf, wenn ich mich nicht täusche, auf Horst Held gefolgt ist, der auch ganz viel überteuerte Kaderkosten dagelassen hat. Und Bobic hat sich den Schuh angezogen, hat gesagt, okay, auch wenn ich wahrscheinlich dann dafür viel Schelle abkriegt, weil nach außen wirkt es dann so, als hätte ich eine scheiß Mannschaft gekauft, aber dass er hinter den Kulissen dann den Kaderkosten von 60 auf 40 Millionen reduziert hat, ist dann auch ein bisschen untergegangen. Davor habe ich Respekt. Das habe ich auch, als er hier angekommen ist, auch zugegeben. Die anderen Sachen habe ich auch schon besprochen. Zu ihm brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich habe natürlich immer auch noch Vorbehalte gegen ihn, aber die Eintracht hat es diesen Sommer gut gemacht. Ich hoffe nur nicht, dass das der Weg ist, weil ich trotzdem das Gefühl habe, diese 5 Laien sind für mich trotzdem schon ein extrem, was bedenklich ist, aber um jetzt mit etwas Positivem abzuschließen, mein kleiner nerviger Monolog jetzt. Ich hoffe, dass Hübner vielleicht, weil Hübner ist auch ein guter Babbler, glaube ich. Und er ist auch jemand, und ich glaube, dass er auch ein bisschen darauf spekuliert, dass er, selbst wenn du keine Kaufoption hast, dass aber, wenn es gut läuft und der Spieler sich hier krass wohlfühlt, in der Stadt und in der Mannschaft, dass er mit dem Spieler zusammen vielleicht zu dem Verein geht, ähnlich wie Gladbach das, glaube ich, bei Christensen gemacht hat, um zu sagen, ey Leute, der hat echt Bock hier zu bleiben. So, weil, ey Leute, wisst ihr was, der Spieler will hier bleiben, wir wollen ihn haben, dann kommt uns doch ein bisschen entgegen. Dass der Spieler quasi mit das Pfund ist, mit dem du wuchern kannst, weil der Spieler auch nur zu dir will. Das ist so meine Hoffnung, die ich vielleicht habe, dass bei einem von den Leihspielern, und ja, sagen wir mal Hector als Beispiel, dass der dann quasi zu Mourinho geht oder wer dann auch immer da mit ihm spricht und sagt, ey bitte, das hat mir so gut gefallen, ihr braucht mich doch nicht, jetzt legt mir doch bitte keine Steine in den Weg und macht der Eintracht einen guten Preis. So, die Hoffnung habe ich ein bisschen, und wir werden sehen, wie sich das im nächsten Sommer darstellt, weil bis nächsten Sommer fließt noch viel, was ich meine, hin und her. Ja,
also ich finde, man darf trotzdem nicht vernachlässigen, dass wir auf jeden Fall im Blick haben müssen, dass die Eintracht immer weiter, trotz der Tatsache, dass wir jetzt vielleicht ganz gut Leute verpflichtet haben, leihweise, dass die Eintracht die Fälle immer weiter wegschwimmen. Also wenn ich auch sehe, dass Ingolstadt einfach mal 3 Millionen für einen Innenverteidiger ausgibt, das sind alles Vereine, die das Geld dann raushauen, also was sie irgendwie investiert, vorher reingeholt haben. Augsburg hatte krass Glück, die haben 2x5 Millionen gemacht. Also da waren auch Spieler dabei, die für 5 Millionen über den Jordan gegangen sind. Das ist so jetzt nicht, aber über den Ladentisch, über den Jordan, ja. Also manchmal muss ich auch ein bisschen aufpassen.
Den Weg machen die nur einmal.
Was ist denn da, was genau, geht?
Aber weißt du, so Leute wie ein 30-jähriger Ranja Klavan, der für 5 Millionen nach Liverpool geht, oder wie gesagt, der Hung, der 6 Millionen in die Chinese Super League geht, ja, das sind also Dinge. Aber die investieren das halt und holen dann selbst Leute wie ein Jonathan Schmidt für irgendwie über 5 Millionen in Hoffenheim. Also da schlacker ich schon krass mit den Ohren, und die Eintracht muss auch einfach aufpassen, dass sie nicht nur hier die Schnäppchenjäger der Bundesliga werden, weil das halt auch keine Dauerlösung ist. Ich hoffe, dass es mit dieser Saison gut funktioniert. Und ich denke, und das habe ich ja jetzt auch schon gelesen, dass auch Hübner und Bobic jetzt schon wieder schauen, wer im Winter denn möglich wäre. Und das ist genau die richtige Art und Weise, dass du dann siehst, okay, vielleicht holen wir im Winter dann noch den einen oder anderen, wenn es irgendwo an der Stelle brennt. Denn es ist ja nicht so, als wären wir üppig besetzt. Es gibt eine Position, die ich mir gerne noch gewünscht hätte, oder eigentlich fast zwei Positionen, die ich mir gerne noch gewünscht hätte, dass da Verstärkung kommt. Das ist die Rechtsaußenposition. Rebic, wissen wir nicht, wie es weitergeht mit dem Drüsenfieber. Und immer noch die defensive Mittelfeldposition. Da ist ja jetzt nichts passiert. Ja, aber der Basti hat ja vorhin schon die ablösefreien Leute angesprochen, beziehungsweise vielleicht müssen wir das ablösefrei machen. Es gibt ja ein paar, die verfügbar sind. Wie wäre es, wollen wir hier vielleicht mal so ablösefrei den Raoul Merelles holen oder der Mathieu Flamini? Das sind alles Fußballer im defensiven also Mittelfeld.
Also Flamini würde ich selber persönlich abholen. Das ist bei gleichem Fall. Der kann auch bei mir wohnen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich gebe ihm auch einen eigenen Schlüssel.
Ich bin ja immer so der Schnäppchenjäger, ja, und da gucke ich ja schon mal ganz genau, wer momentan irgendwie noch verfügbar ist. Und da gibt es schon noch den einen oder anderen Spieler, der Eintracht ganz gut zu Gesicht steht, aber du weißt ja, wie es ist. So Flamini, ja, der wird dann wahrscheinlich eher in die USA wechseln, weil der da ein ordentliches Gehalt bekommt. Ja, Raoul Merelles, okay, da könnten wir die Bartbrüder machen oder so. Ja, der hat ja immer einen schickeren Bart, als er so schick Fußball spielt.
Bei dem müssen wir wahrscheinlich statt Ablöse eher eine Kaution zahlen.
Kaution, ja, genau. Oder wir müssten ihm ein Bartshampoo-Abo schenken oder irgend sowas. Vielleicht wird es funktionieren, ja. Aber es lohnt trotzdem der Blick, ja, auch so ein Junior Heule, der zum Beispiel, das ist ein Spieler, da habe ich mir eigentlich gedacht, warum
der. Ist das noch der von St. Pauli früher?
Der war früher bei St. Pauli, genau.
Das ist der nach Blackburn Heule gegangen ist, der so ein bisschen in der Premier League schon Welle gemacht hat. Den habe ich auch immer irgendwie latent auf dem Schirm gehabt, immer. Der war auch, glaube ich, mal in Gladbach im Gespräch.
Genau. Der war im Gladbach im Gespräch, hat eine richtig gute Saison mal bei Blackburn gespielt, ist dann irgendwann zu QPR gewechselt, also Queen's Park Rangers. Ja, da lief es im Endeffekt eher so mäßig, aber jetzt ist er ablösefrei, ist immer noch 26 und ist halt auch ein Spieler, den du auch auf die rechte Außenposition stellen kannst. Weiß nicht, ob das irgendwie vom Gehalt vielleicht funktionieren könnte, aber ich würde nicht ausschließen, dass der Fuchs, der Bobic, halt nochmal guckt, wer da noch ablösefrei verfügbar ist. Was mich ja noch gewundert hat, der Konstant Dzagba hat immer noch keinen neuen Verein gefunden. Finde ich eigentlich krass. Also ich meine, René nicht
hat... Zweite Liga, also für die zweite Liga ist eigentlich gut. Allerdings
ja.
Also ich meine, was ist denn los?
Also es war jetzt kein Spitzenspieler, aber so schlecht ist er jetzt noch.
Absolut Linksverteidiger. Und ich meine, es ist Linksverteidiger, diese Position, die eh immer gesucht wird.
Genau.
Weißt du? Also der ist immer noch in einem guten Fußballalter mit 29, dass der noch überhaupt keinen neuen Verein gefunden hat, das wundert mich doch sehr. Und natürlich der Beste aller Besten, Niklas Benten hat auch noch keinen neuen Verein.
Yeah, endlich. Hol den Lord nach Hause.
Ja.
Der Lord kriegt von mir aber keinen Schlüssel. Also Flamini darf einen eigenen Schlüssel haben, Benten, also der muss kriegt keinen.
Der braucht keinen Schlüssel, der tritt einfach so die Tür ein.
Alter, der braucht keinen Schlüssel, ja, der mietet sich erstmal schick irgendwo ein, ja, oder geht einfach mit einer Lady nach Hause. Also ich glaube, da läuft der Dachs bei dem, das ist kein Problem.
Kann sein, ja.
Ja, naja, aber was haltet ihr denn jetzt eigentlich vor dem Spieler, den wir oft der Spieler oder die Neuverpflichtung gesagt haben, ja? Aber Shani Tarashai, eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt, ich selbst habe ihn nur einmal kicken sehen und ich würde mir nicht zutrauen, ihn jetzt abschließend beurteilen zu können, aber so was von den Werten her und wo er so ein bisheriger Werdegang klingt jetzt nicht so verkehrt, ne?
Du hast halt viel hin und her gewechselt auch, oder? War Grasshoppers, Everton, also so ein bisschen auch ausgeliehen immer mal gewesen, oder?
Ja, also er ist im Endeffekt eigentlich ein Grasshoppers Urgewächs, ne?
Genau.
Hat früher in der GC-Jugend gespielt.
Ist scheinbar zu früh nach Everton, so wie ich das verstanden habe.
Genau.
Also wenn man so ein bisschen liest, hat man das Gefühl, dass es schon ein Talent war, der vielleicht den Schritt ein bisschen zu früh gemacht hat, gerade nach Everton, weil da bist du dann Spieler von 1 bis 45 wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, für so einen jungen Spieler nicht immer die beste Lösung, weil du dann halt auch ganz, ganz schnell aus dem Raster fallen kannst. Also ich gebe ihm auf jeden Fall alle Chancen. Ich kenne wieder Marvin, ich kenne ihn kaum. Der Name ist bekannt, weil er halt auch Nationalspieler war. Den kennt man halt, wenn du den siehst du halt immer einen Kader und so. Du hast halt auch schon, dadurch, dass man Kaio ein bisschen verfolgt hat, hat man auf dem Schirm, aber beurteilen kann man ihn nicht. Was man so liest, ist er, ja, auf einer Schnelligkeitsstufe, würde ich von 100, ist er wahrscheinlich nur ein 80er. So wie ich es verstanden habe, so ganz krass schnell, wie Kovac das im Interview gesagt hat, scheint er nicht zu sein, was ich so gelesen habe. Er ist einer, der eigentlich klingt es für mich, als wäre trotzdem der Spielertyp wie Castanhos, der trotzdem eigentlich eher für die Mitte ist, ein hängender Stürmer hinter den Spitzen oder vorne drin.
Ist er auch.
Ja, aber dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass er eigentlich als Linksaußen eingeplant ist. Und das ist wieder was, wo ich sage, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das passt. Aber wie das dann alles da vorne aufgeteilt wird, werden wir sehen. Die werden vielleicht auch viel ruschieren. Und ich sehe trotzdem wieder Marvin, ich sehe es ähnlich wie der Marvin. Eigentlich haben wir außen, dadurch, dass Rebic draußen ist, haben wir eigentlich nur Gacinovic. Und der kann auch nicht, weil die Lösung, dass Husti links auf links außen spielt in seinem Alter mit seiner Schnelligkeit, kann es nicht sein.
Ja, bitte
also
nicht.
Wenn nicht 2006 oder so. Also ich meine, man muss ja schon die Kirche im Dorf lassen. Vor 10 Jahren wäre das möglich gewesen, ja.
Genau.
Aber da schwamm im Main aber auch noch eine Videoleinwand. Das ist alles schon vorbei. Ja. Also insofern, ja, das so geht es nicht. Aber Tarashai müssen wir abwarten. Also der hat ja wirklich nie in England gespielt. Der hat ja nur, wurde ja vorhin Everton gekauft, direkt wieder weiterverliehen Zürich ist ja also praktisch dort geblieben.
Ja.
Hat dort eine ganz gute Quote. Aber wir müssen halt schauen. Ich weiß nicht, aber ich würde auch über schon sagen, dass der schon, also nicht direkt vielleicht für die erste Stammelf direkt, aber dass er schon ein Spieler geholt wurde, den wir auch öfter mal einsetzen wollen, ne?
Wirkt tatsächlich so, weil, wie wir es gesagt haben, also Castanhos und Husti auf den Außen kann nicht sein. Und da ist eine offene Stelle, die ziemlich wichtig ist. Ich sehe halt eher so, ja, Vielleicht kommt wirklich Højlund. Also ich kann wirklich sein, dass jetzt noch einer kommt. Oder dass ein anderer Spiel. Oder Danny Blum ist doch eingeplant. Weil das kann so, gegen Schalke war es vielleicht so, dass er wollte, okay, der will mit durch Hushti ein bisschen mehr Ruhe im Mittelfeld haben, dass er sagt, das kann sich ganz schnell von dieser offensiven Dreierreihe, kann Hushti nach hinten rücken, dass du 3-6 hast. Vielleicht war das der Plan, das Mittelfeld dicht zu machen. Kann ich für das Heimspiel, für gegen Schalke, kann ich das nachvollziehen, finde ich auch gut, dass er sich da hat was einfallen lassen. Aber kann ja nicht die Lösung über die Saison sein. Also du kannst ja nicht nach Darmstadt zum Beispiel fahren und sagen, ich spiele in Darmstadt mit 3-6ern und mit Nominellen, würde ich sagen. Weil Hushti, auch wenn er früher auf der Außenbahn gespielt hat, das ist mir durchaus bewusst, aber Hushti ist ja quasi, wie soll ich sagen, zum Sechser gealtert, sage ich mal.
Ja, ist richtig, richtig und gut ausgedrückt, ja. Und die Position hat er jetzt beim letzten Spiel ja auch ganz gut gemacht. Ne? Aber gut, ich bin gespannt, wie das jetzt mit Darashay weitergeht. Ich finde, ich muss sagen, ich mag die Ruhe, die Eintracht davor hatte. Also ich hatte von dem Spieler zuvor nichts gehört, dass er zur Eintracht wechseln sollte. Und plötzlich war er da, der Eintracht-Account hat es vermeldet und zack, haben wir neue Spieler im Kader gehabt. Also war nicht so schlecht.
Ja, find ich gut. Das hat auch meine Befürchtungen, die ich anfalle, die waren vielleicht ein bisschen unfair, dass ich gesagt habe, dass durch Freddy Bobic jetzt alle Transfers bei Sport1 offen werden. Ne? Hat es mich ein bisschen beruhigt, dass es nicht so wie früher ist, dass du das Gefühl hast, Bruchhagen hat das dienstags im Öfchen dem Ronald Palmann von der Bildzeitung erzählt und dann haben die das irgendwie schon verbreitet, sondern direkt aus dem Nichts und direkt nur auf unserer Homepage, bevor irgendein Transfermarktgerücht auf ist, sondern bam, wir verkünden das selber aus, die Maus. Finde ich gut.
Ja, hat mir auch wohl gefallen, ja.
Und außerdem haben wir ja noch einen Spieler wie Seferovic. Da ist man momentan ja am Überlegen, ob man den Vertrag verlängern soll. Würde ich vielleicht auch nicht so schlecht finden. Vielleicht kommt er mit seinem Schweizer Spuzi jetzt da vielleicht auch ganz gut zurecht. Jetzt haben wir zwei Schweizer Nationalspieler da im Kader. Das mag nicht die schlechteste aller Lösungen sein. Müssen wir abwarten. Aber auch, weil sein Vertrag ja nächste Saison ausläuft, wäre es für uns gar nicht verkehrt, diesen zu verlängern, wenn es da eine Möglichkeit gibt und Seferovic auch wieder an die erste Mannschaft ranrückt. Was ist ja momentan nicht so der Fall. Müssen wir abwarten.
Aber es ist trotzdem, finde ich, ein guter Punkt, dass Marvin ihn auch nochmal anspricht. Man darf ihn ja auch nicht unterschätzen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, oh, den haben wir jetzt noch an der Backe, weil Seferovic trotzdem auch noch ein Faktor werden kann und auch auf links außen.
Auf jeden Fall.
Er ist auf links außen, kann auch noch ein Faktor werden, weil ich mir trotzdem einen sehr guten Wechselspiel vorstellen kann. Seferovic und Ogota wechseln sich ab. Dann hast du eine Dreierreihe mit Seferovic, Meier, Gacinovic und vorne Ogota. Das ist, wie wir es auch vorher gesagt haben, und alle haben uns ein bisschen belächelt, dass die alle haben gesagt, oh je, was ist mit weiterer Podcast los? Die sind ja so plötzlich so positiv, obwohl irgendwie alle gedacht haben, der Spiegel hat uns schon als ersten Absteiger geschrieben, bla 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 bla. Und wir haben ja selbst auf unsere Vorschaufolge vom Schalke-Spiel haben wir ja schon verhöhnende Tweets bekommen, von wegen, was wir uns einbilden würden, wie wir tippen würden. Ja, hat es plötzlich doch gestimmt. Es liest sich und ich bleibe dabei, was vorne da bei uns rumläuft. Mit der Kombination, dass Kovac hinten den Laden in der letzten Rückrunde auch gut durchgekriegt hat, das liest sich ganz gut. Natürlich sind wir von allen äußeren weichen Faktoren abhängig, wie ist die Stimmung in der Mannschaft, Spielglück und bla bla. Trotzdem hat mich das Schalke-Spiel in meiner naiven Positivität, die Eintracht-Fans wieder mal vorhin gesagt haben, die wir sowieso haben, weil wir ein bisschen verrückt sind, aber die hat mich bestätigt und ich fahre, ehrlich gesagt, mit einigermaßen Zuversicht nach Darmstadt, ehrlich gesagt. Und denke, dass wir da auch 3 Punkte holen, gerade nach dem Auftritt von Darmstadt. Und dann hätten wir 6 Punkte. Ist nicht ganz krass unrealistisch. Und dann spielst du zu Hause gegen Bayern, wo du auch nichts zu verlieren hast. Also von daher, ich will auf jeden Fall mir es erlauben, wenn ich noch positiv sein kann, es auch zu sein, weil es dann auch mehr Bock macht. Und ich habe irgendwie Bock, auch wenn die Eintracht wahrscheinlich jetzt, wenn ich so gejinxt habe, 1-0 in Darmstadt verliert.
Das werden wir nächste Woche genauer beleuchten, wie die Eintracht in Darmstadt spielt.
Korrekt.
Ja, gibt es noch irgendwas zum ersten Spieltag zu sagen, meine Herren?
Ich bin sprachlos glücklich. Ich denke, wir haben alles ausgekaut. Ausgekaut, meine Fresse, durchgekaut haben wir Dinge, ja.
Genau.
Ich finde, der Marvin hat gerade unbewusst den Sendungstitel auch rausgelabert.
Ausgekaut.
Sprachlos glücklich.
Sprachlos glücklich.
Ja, ist ja. Ich meine, ne, wer hätte gedacht? Ich hätte niemals gedacht, dass die Eintracht wirklich 3 Punkte holt und auch in einer so überzeugenden Art und Weise. Das stimmt einen positiv und das brauchen wir auch, um diese grausame Zeit der Länderspielpause einigermaßen zu überstehen hier.
Richtig feine Sache, ja.
Die tatsächlich grausam ist. Also,
ja.
Ja,
die ist aber schlimm. Die scheinen nicht nur wir. Also wir hatten ja schon oft das Thema mit der die Mannschaft und so schon vor einem Jahr fast. Ja. Die scheint aber nicht nur uns jetzt nur so zu gehen. Früher waren wir so ein bisschen, haben wir gedacht, gut, wir meckern zu viel. Aber wenn ich das Stadion in Gladbach angeschaut habe, wo eine komplette Tribüne mit Banner versehen werden muss und die Choreo auch so ein bisschen dürftig aussieht. Also die Mannschaft ist gesagt, scheinbar nicht mehr... Das Ding, ja, mir tut es, Schweinsteiger tut es mir leid.
Genau,
für Schweinsteiger. Weil er das nicht verdient hat. Aber, das ist, aber wer sich jetzt mal langsam hinterfragen muss, ist es unser Oliver Bierhoff. Also, finde ich schon.
Das haben wir halt auch schon lange gesagt, ja.
Also, ja, aber gab es da nicht gerade eben irgendwie einen Artikel von wegen, wo er sich der Kritik stellt und sagt, die Nationalmannschaft steigert den Wert der Spieler?
Ja, aber ganz ehrlich.
Was ist, ja, aber was soll das denn? Also, das ist ja wie eine Politikerantwort. Du stellst eine Frage, da gibt es eine Politiker auch eine andere Frage.
Das war 2002 auch schon so, obwohl da nur Graupen unterwegs waren. Ja, natürlich hat es immer den Markt, als dann irgendwie, was weiß ich, Marco Rehmer für die Nationalmannschaft. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Als Marco Rehmer irgendwann mal für die Nationalmannschaft nominiert wurde, wurde auch sein Marktwert gesteigert. Deshalb macht ihn nicht immer zu einem Traumfußballer, ja. Und ich muss sagen, Bierhoff, aber darüber haben wir ja wirklich schon lange gesprochen.
Ja, nicht ist nur halt wir, andere ja auch. Also.
Vor zwei Jahren und vor, du hast ab, vor, ich weiß nicht, ob vor vier Jahren, aber zumindest vor zwei Jahren war deutlich ein Abwärtstrend an der Laune und Lust der Fans erkennbar. Die ganzen Tickets auch in den Qualifikationsspielen gingen nicht mehr weg wie warme Semmeln. Das hängt auch damit zusammen, dass einfach 60 bis 80 Euro für so einen Kack-Testspiele genommen wurden. Dann entnervst du natürlich auch gewisse Familien und dann irgendwie durch diese Plastikatmosphäre geht halt einfach viel kaputt. Und wir leben nicht in Disneyland und irgendwann wird auch ein Oliver Bierhoff erkennen, dass das so nicht funktioniert. Und ich glaube, jetzt ist höchste Eisenbahn. Sonst haut er die Nationalmannschaft endgültig in den Marketingabgrund und dann kann er nur noch im Bruchwegstadion spielen oder vielleicht die FSV-Arena hier ausverkaufen und dann muss man drüber nachdenken, ob das Konzept überhaupt noch so Sinn hat.
Ja. Soll nicht unser Problem sein, sondern wir fokussieren.
Solange das
wir freuen uns auf Stadion den Dienstag auf dem Podcast mit Buch und Wald und konzentrieren uns auf die wichtigen Sachen.
Genau. Die heutige Folge war kurz und schmerzlos, die andere wird am Dienstag dann eher lang und breit, dank hoch und weit.
Ja, das hat er sich sofort genommen.
Ja, natürlich. Natürlich hat er das.
Sendungstitel auch schon weg. Wir haben jetzt wie Russland und Katar haben wir die zwei Sendungstitel schon in einem Wisch vergeben. Jetzt.
Ohne, dass wir gestochen haben.
Ja, ohne, genau.
Das weißt du nicht. Das weißt du nicht.
Ich wollte gerade sagen, wer weiß, was da für dubiose Zahlung von diesem Hoch- und Wald-Podcast jetzt an René Fliesi ist.
Ja, aber genau. Wir
müssen mal gucken, ob der, die Schweizer Staatsanwaltschaft steht dann auch beim René vor der Tür.
Ja,
das auch eine coole Sache. Einen kurzen Gruß an der Stelle an den Kaiser. Ja, mei, ich habe alles unterschrieben, was mir vorgesetzt wurde. Ja, servus. Hast du nochmal das Jamba-Abo abgeschlossen auch? Hm?
Die Jamba-Brüder freuen sich.
Gibt es diesen Jamba-Kram noch?
Ja, die haben doch. Die Jamba sind doch Rocket Internet.
Haben die nicht irgendwie gerade eben Rekordmiese eingefahren?
Ja, würde ja passen, wenn Franz Beckenbauer seine Finger im Spiel hat.
Ich meine, ich hätte gestern oder irgendwas einen Artikel gelesen, dass Rocket Internet wegen irgendeiner Fashion Group ein Minus von 467 Millionen hat.
Weiß ich nicht.
Okay, das lässt sich alles regeln, da schieben wir ein bisschen was hin und her. Okay.
Mal hier ein Euro zu viel, mal hier ein Euro zu wenig.
Ja, das meine ist, Güte.
Ja,
René, du
geht schnell.
Du lass doch mal 9 Grad sein.
Ja, so
genau, aber der Basti hat da was Wichtiges angesprochen. Gelder sind in der Tat geflossen und zwar in unsere Richtung und von daher möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns auch im vergangenen Monat über Patreon unterstützt haben, beziehungsweise per PayPal was gespendet haben. Ich habe die Liste nicht aktuell, von daher kann ich den Namen jetzt nicht sagen, aber das werde ich bis kommende Folge auf jeden Fall noch aufbereiten, sodass wir dann auch die Namen derer, die über die Patreon-Geschichten hinaus hier noch uns unterstützt haben, auch gebührend erwähnen können. Gut, Dummschwätzer und Empfehlungen skippen wir, weil da haben wir jetzt nichts und wir wollten ja eigentlich auch nur eine kurze Folge machen, wo wir jetzt auch schon wieder hart am Anschlag sind. Freut euch auf den kommenden Dienstag. Wir werden wahrscheinlich auch wieder so Richtung 20:30 starten. Behaltet zur Sicherheit mal dieses Twitter und dieses Facebook im Auge. Da werden wir das auf jeden Fall noch kundtun, wann wir dann da genau starten. Und ja, ansonsten fröhliches Fußballwochenende ist ja nicht. Wenn es euch langweilig wird, guckt die Nationalmannschaft oder guckt, was in anderen Ligen so läuft. Und
oder The Zone.
Genau, The dieses Zone. Danzen.
Haben die jetzt echt UFC auch noch?
Ja, die haben jetzt UFC, Fight Night.
Was? Okay.
Also morgen ist ja live, großer Event, UFC Hamburg, ja. Also wenn ich jetzt nicht im Weg Richtung Bretagne wäre, hätte ich mir das echt mal angeguckt, ja, weil ich war damals bei dem UFC-Event in Köln, das war eigentlich ganz nice. Krasse Sache, übertragen die auch live auf The Zone. Und nein, wir haben kein Geld bekommen.
Ich bin da jetzt ja so ein bisschen gehypt. Also der Lost Nippes hat mich ja mit seinen Erklärungen über das Fischen da total angefixt.
Ja,
okay. Da glaube ich unbedingt
Major,
mal Fischen.
Aber Major League Fishing. Major League Fishing, der Rest ist langweilig.
Genau. Also ich gucke mir bis nächste Woche mal Fischen an, dann werde ich berichten, ob das wirklich so ein Hype ist, wie der Herr Lost Nippes ihn da aufgetan hat.
The Hype is real.
Der Hype ist Fishing, genau.
It has to be.
So, Kinders, Schluss jetzt hier. Klar.
Alles klar, Männer.
Herr Marvin, einen wunderschönen.
Ja, von mir.
Die anderen Herren stehen nächste Woche hoch und weit parat. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.